haben jetzt eine längere Pause gehabt über den Sommer mit diesem Thema in der Gemeindebibelschule, die biblische Gemeinde und ihre Beziehungen. Ich hoffe, dass wir bisher schon realisiert haben, wie wichtig das dieses Thema ist. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein schwieriges Thema ist, aber es ist sehr wohl ein schwergewichtiges Thema. Es hat überaus große Konsequenzen und ich bin fest überzeugt, dass es für die endzeitliche Gemeinde ein ganz entscheidendes Thema ist, hier vom Wort Gottes her Klarheit zu bekommen. Ein klares Denken, ein biblisches Denken. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, als wir zu Beginn des Jahres damit begonnen haben, haben wir das auch betont, die Tatsache, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, warum wir zum Beispiel als Bibelgemeinde Elk, mit wem wir Beziehungen haben und mit wem wir nicht oder nicht mehr Beziehungen haben können im geistlichen Bereich. Es bringt nichts, wenn einfach die Verantwortlichen oder Leiter der Gemeinde sagen, mit dieser und dieser Mission oder mit diesem Werk arbeiten wir zusammen und mit diesem und diesem nicht. Und wir verstehen nicht, warum. Das wollen wir nicht. Mein großes Anliegen nach wie vor ist, dass wir als ganze Gemeinde verstehen, mit wem wir zusammenarbeiten, warum, wen wir auch weiterhin unterstützen, zum Beispiel eben in der Mission und Evangelisation, dass wir auch verstehen, wo, dass wir ganz klar vorsichtig sind, auf der Hut sind oder auch, wo wir nach Rückfragen und nach biblischer Ermahnung die Beziehung abbrechen müssen. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Geht nicht um eine Meinung einer einzelnen Person oder einiger Personen, sondern es geht immer darum, was sagt das Wort Gottes. Was ist die Leitlinie, die wir im Wort Gottes sehen, dass wir uns daran halten. Und unser Denken soll geschult wieder werden. Wir sollen wieder zurückkehren zum biblischen Denken, das so oft ganz anders ist als das heutige, auch christliche Denken, das so sehr geprägt ist vom Humanismus, wo man oft meint, man müsse toleranter sein, ein weiteres Herz haben, als die Schrift selber dies hat. Das ist ja so ein großer Stolperstein in unserer Zeit. Wir haben schon viele Kriterien angeschaut. Wir haben gesehen, die ganze Problematik, wie es so weit kommen konnte, dass die christliche Landschaft heute so aussieht, wie sie aussieht. Ich meine die evangelikale Landschaft, nicht die liberalen Kirchen, die Großkirchen, sondern die evangelikale Landschaft, warum sich das so präsentiert. Wir haben gesehen, wie schon vor vielen Jahrzehnten systematisch das Wort Gottes untergraben wurde. Gerade in bibeltreuen Kreisen, Kreisen, die das eigentlich wissen müssten, wie man langsam aber sicher das Wort Gottes untergraben hat. Gerade zum Beispiel in der Schöpfungsordnung, in den Aufgaben von Mann und Frau in der Gemeinde, wie viel das da, ohne darüber groß zu sprechen, einfach untergraben wurde. Auch im Rahmen der ganzen gesellschaftlichen, sozialhistorisch gesehen, der gesellschaftlichen Veränderungen mit dem Feminismus, mit allem, was dazugehört, mit den 68er-Bewegung, mit der Verwerfung der ganzen Schöpfungsordnung. Und die Christen sind immer mehr hineingezogen worden. Es war ganz selbstverständlich, dass Frauen Aufgaben übernommen haben, die ihnen nicht zustehen. Und niemand oder ganz wenige sind aufgestanden und haben gesagt, halt, das ist gegen das Wort Gottes. Und heute ist es absolut selbstverständlich, dass die Verhältnisse umgekehrt sind, als das im Wort Gottes steht. Also das Wort Gottes wurde untergraben und parallel dazu auch immer mehr die Gemeinde, die Ortsgemeinde, dieser Organismus, von Gott selber eingesetzte Organismus, wie er in dieser Gnadenzeit, in der wir leben, dieser Welt das Evangelium bringt, wie er dieser Welt begegnet, wie er wirkt in dieser Welt durch die Ortsgemeinde. Und wie man das immer mehr untergraben hat, hunderte, tausende von Missionswerken, von anderen Werken, Diensten, Ministries, die aufgekommen sind und völlig unabhängig von der Gemeinde, die Aufgaben der Gemeinde übernommen haben. Alles hat zu einer Schwächung, zu einer Unterwanderung der von Gott gegebenen Organismus der Ortsgemeinde geführt. So dass heute die Ortsgemeinden, hat man manchmal den Eindruck, am Tropf hängen dieser übergemeindlichen Werke, die ihnen sagen, was sie zu tun haben, wie sie das am besten machen und so weiter. Ganz im Gegensatz zum Wort Gottes, das ganz klar sagt, die Gemeinde ist der Tempel des lebendigen Gottes. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Grundfeste und Säule der Wahrheit ist. Und nichts anderes in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu Christi zusammen mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit dem einzigen Haupt über ihnen, Jesus Christus, das ist Grundfeste und Säule der Wahrheit. Aber wenn es dem Feind gelingt, diese von Gott gegebene Organismus zu torpedieren, dann hat er einen Sieg errungen. Und das müssen wir leider heute vor unseren Augen sehen, wie die Ortsgemeinde so vielerorts an Autorität verloren hat. Ich möchte jetzt weiterfahren dort auf Seite 21. Dass wir das kurz wenigstens anschauen miteinander, diese Kriterien für Missions- und Evangelisationsarbeit der bibeltreuen Gemeinde, zum Beispiel von uns hier der Bibelgemeinde in Elk. Das haben wir auch auf einem A4-Blatt zusammengefasst und ist erhältlich, diese Kriterien. Und wir wollen sie einfach in diesem Rahmen kurz miteinander durchgehen. Und vieles davon ist Wiederholung, aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verinnerlichen können. Wir haben gesehen, dass eben die Schaltzentrale sozusagen der Missionsarbeit in dieser Welt, der Evangelisationsarbeit, die Gott beauftragt hat, die Christenheit, die Schaltzentrale davon ist ganz klar die biblische Gemeinde, gemäß dem Wort Gottes. Sehen wir schon ganz von Anfang an, zum Beispiel auch dort in Apostelgeschichte 13, wo Paulus einige Zeit nach seiner Bekehrung, wie er dort ja in der Gemeinde in Antiochia war und wie sie dort zusammen gedient haben und plötzlich beruft der Geist Gottes, mitten aus dem Dienst, legt er es den Brüdern auf das Herz, dass sie beten und dass sie eben Paulus und Barnabas aussondern zu dem Dienst, zu dem er sie beauftragt hat und dass sie diese aussenden. Also mitten aus dem Dienst in der Gemeinde. Sie waren nicht irgendwo an einer Bibelschule oder sonst haben sich vorbereitet auf Mission. Sie waren im ganz normalen Gemeindealltag in Antiochien und haben dort den Auftrag vom Geist Gottes bekommen und sind von den Brüdern ausgesendet worden. Dann eben daraus folgt, dass die biblische Mission klar Auftrag der biblischen Gemeinde ist. Da habe ich auch viele Bibelstellen angeführt, die können wir jetzt aus zeitlichen Gründen nicht durchgehen. Es beginnt mit dem Missionsauftrag in Matthäus 28. Der Epheserbrief spricht über den Auftrag der Gemeinde. Es geht sogar so weit, dass durch die Gemeinde auch der unsichtbaren Welt die Manifestation der Kraft Gottes verkündigt werden soll. Eine unerhörte Stellung, die die Gemeinde Jesu, die wir im Epheserbrief sehen, von der Gemeinde Jesu. Aber auch der Philipperbrief, der viel davon spricht, wo Paulus darüber spricht, wie sie, die Philipper als Gemeinde, in der Missionsarbeit tätig sein sollen, tätig sind, mit ihm zusammen kämpfen für das Anliegen der Evangelisation. Und auch im Thessalonicher Brief, in den Briefen finden wir das erwähnt. Die Gemeinde wird also beauftragt, einerseits vom Wort Gottes, andererseits durch den Heiligen Geist, erstens Missionare auszusenden. Die Gemeinde wird beauftragt, Missionare auszusenden, und zwar als verlängerter Arm der Gemeinde werden sie ausgesendet, unter dem Segen, unter der Autorität auch der Gemeinde. Und als zweites wird die Gemeinde beauftragt, zu Hause eben das Evangelium zu verkündigen, durch Evangelisten zum Beispiel gemäß Epheser 4, aber auch durch andere Brüder. Also einerseits das Aussenden von Missionaren, andererseits klare Auftrag zur Evangelisation zu Hause, in der Umgebung, wo wir sind. Und was ist denn das Ziel von dieser Missionsarbeit, zu der wir beauftragt sind, zur Evangelisation? Was ist die Zielsetzung davon? Auch das kommt ganz klar aus dem Wort Gottes, ist das ablesbar, Menschen zur Buße zu führen, so dass sie zur Wiedergeburt kommen und sie in die biblische Ortsgemeinde zu führen. Durch die ganze Apostelgeschichte finden wir das Prinzip. Es geht immer darum, Menschen schlussendlich zum Glauben zu führen, dass sie zur Wiedergeburt kommen und dann den Weg in die Gemeinde finden. Das ist das Ziel, auch aus der Gemeinde in die Gemeinde. Und wo keine Gemeinden sind, dass neue Gemeinden entstehen. Wir sehen das eben durch die ganze Apostelgeschichte, aber auch am ganzen Leben und Wirken des Paulus. Er hat nichts anderes gemacht, als das Evangelium verkündet, damit Menschen zum Glauben finden und dass Gemeinden entstehen können. Und die dann auch wieder von ihm unabhängig den Dienst für den Herrn tun. Und dann natürlich eben auch selbstverständlich, dass jedes Kind Gottes in der Gemeinde den Auftrag hat zum persönlichen Zeugendienst. In seinem persönlichen Umfeld, in seinem Alltag, wo wir uns befinden. Klarer Auftrag aus dem Wort Gottes, dort unseren Glauben zu bezeugen. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, sagt der Herr Jesus schon. Und dann auch in Apostelgeschichte ganz am Anfang, dass wir durch den Heiligen Geist die Kraft empfangen, um Zeugen zu sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist die klare Richtlinie, die klare Anweisung des Neuen Testamentes zu dieser Frage. Und daraus folgen nun die nächsten Punkte. Daraus haben wir versucht zu formulieren, was ist denn Voraussetzung für ein Werk, für eine Mission, für einen Missionar, dass wir als bibeltreue Gemeinde sie unterstützen können. Und solche Werke, Missionen oder Missionare müssen die Werke über ihre Leiter und Mitarbeiter in bibeltreuen Gemeinden verankert sein. Und sie müssen unter deren Autorität stehen, dass sie von ihnen auch kontrolliert werden und verantwortet werden. Das ist klare Richtlinie aus dem Wort Gottes. denken wir, also wir, ich kenne kein einziges Beispiel im Neuen Testament, wo jemand gemeindeunabhängig, ohne verantwortlich zu sein, einer Gemeinde oder mehreren Gemeinden gegenüber, selber einfach auf eigene Faust von Gott eingesetzt, missioniert hat. Denken wir an Petrus, wie er vom Geist Gottes gerufen wird zu Cornelius in Caesarea, einem Heiden das Evangelium zu verkünden. Und wir lesen ja den detaillierten Bericht, und ein Kapitel später genau den gleichen detaillierten Bericht, wie er alles bis ins kleinste Detail der Gemeinde Rechenschaft abgelegt hat. Ist es nicht erstaunlich, wie das Wort Gottes das mitgibt? Es hätte ja einfach zusammenfassen können. Es stand ja schon im vorherigen Kapitel, wie das genau passiert ist. Wort für Wort wird es noch einmal niedergeschrieben. Petrus hat genau das der Gemeinde gesagt und gerechtfertigt, warum er zu diesem Heiden gegangen ist und ihm das Evangelium gebracht hat. Er hat voll die Rechenschaft abgelegt, seine Verantwortung wahrgenommen. Damit hat er sich auch unter die Autorität der Ortsgemeinde in Jerusalem gestellt. Oder denken wir auch an Paulus, an Barnabas, zum Beispiel nach der ersten Missionsreise, wie sie zurückgekehrt sind und Rechenschaft abgelegt haben von der Gemeinde, von der sie ausgesendet wurden. Vielleicht lesen wir das kurz in Apostelgeschichte 14. Apostelgeschichte 14, dort ab Vers 26, nach dem letzten Teil der ersten Missionsreise. Paulus wurde gesteinigt, sie sind zurückgekehrt, sie haben die Brüder gestärkt, die zum Glauben kamen, und dann steht da im Vers 26, und von dort, also von Attalia, segelten sie nach Antiochia, also das ist die Gemeinde, dort am Mittelmeer, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Hier in einem Vers ist zweimal diese Verantwortlichkeit und diese Zuständigkeit formuliert. Von wo sie ausgesendet worden waren zu dem Werk, dort kehrten sie jetzt zurück. Und dann lesen wir in Vers 27, und als sie aber angekommen waren, Apostelgeschichte 14, 27, lesen wir weiter. Und als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. So, ganz nebensächlich diese Verse, die wir oft überlesen, aber es ist so wichtig zu sehen, wie verankert die Brüder in der Gemeinde waren, Paulus und Barnabas, und wie verantwortlich sie der Gemeinde waren. Und wenn für Paulus das zutraf, wie können wir uns anmaßen zu sagen, es ist möglich, dass jemand Missionar ist, völlig unabhängig, ohne Gemeinde? Das ist wirklich sehr offensichtlich, was der Wille Gottes ist. Und auch sonst eben finden wir niemand, der einfach so von Gott eingesetzt wurde, direkt, um Evangelist oder Missionar zu sein, ohne eine Gemeinde verantwortlich zu sein. Dann der Punkt 2 dort auf Seite 22. Werke oder Missionen, Missionare, die wir als Bibelgemeinde Elk unterstützen, nehmen den Missionsbefehl unseres Herrn eben unter der Autorität und im Kontext und im Hintergrund der bibeltreuen Gemeinde wahr. Wo keine solche existiert, setzen sie sich in erster Priorität für ihre Entstehung ein durch die Verbreitung des biblischen Evangeliums. Es ist klar, wenn ein Missionar von einer Gemeinde ausgesendet wird in ein Gebiet, wo noch keine Gemeinde ist, dann hat er zwar die Verantwortung der Heimatgemeinde gegenüber, aber dort vor Ort gibt es noch keine Gemeinde. Aber dann ist das Ziel immer, dass Menschen zum Glauben kommen, dass eine Gemeinde gegründet wird. Und sobald das der Fall sein wird, ist dort wieder ein Ort der Grundfeste und Säule der Wahrheit, der von Gott geschenkten biblischen Gemeinde. Wie steht es denn mit den Hilfsdiensten, mit den Hilfeleistungen und so weiter? Ein wichtiger Punkt, weil ja eben heute die meisten Missionen abdriften und praktisch nur noch Hilfsorganisationen sind. Auch da können wir aus dem Wort Gottes klare Vorbilder sehen, klare Richtlinien. Eine Mission, ein Missionswerk oder ein Missionar leistet durchaus auch materielle Hilfe, aber ganz insbesondere und zuallererst an den Glaubensgeschwistern, um sie in ihren Nöten, ihnen Trost und Hilfe zu geben. Auch das kommt ja oft zum Vorschein im Neuen Testament. Die Geldsammlungen für die benachteiligten Gemeinden und so weiter, die Hilfeleistungen, die so viel von den Gläubigen ihr Letztes gegeben haben, um Geschwister zu unterstützen. Das ist ganz klar und wir lesen das auch in Galater 2, möchte ich rasch vorlesen, diesen eindrücklichen Vers. Galater 2. Galater 5 sollte das heißen. Galater 6, Entschuldigung. Ich kann nicht mehr lesen. Galater 6, Vers 10. Vielleicht lese ich Vers 9 auch noch. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Dieser Vers drückt die Prioritäten so schön aus. Ganz klar, in erster Linie sollen wir Hilfe geben, auch materielle, unseren Glaubensgeschwistern. Und dort, wo wir dienen, wo wir vom Herrn eingesetzt sind, wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir ganz sicher auch den Ungläubigen unsere Hilfe geben. Nicht verweigen, das ist gar keine Frage. Aber nirgends im Neuen Testament finden wir eine Betonung auf Hilfsgüter bringen zu den Ungläubigen, damit sie eher das Evangelium wahrnehmen. Oder vielleicht täusche ich mich und jemand von euch kann mir ein Beispiel sagen. Meiner Ansicht nach gibt es nicht ein einziges Beispiel, wo durch materielle Güter die Menschen offen gemacht wurden für das Evangelium. Im Gegenteil, wenn wir auch an den Dienst des Herrn Jesus denken. Er hat sich erwiesen als der Sohn Gottes. Er hat die Wunder getan, die Gott ihm beauftragt hat. Und viele, auch ungläubige Menschen, sind in den Genuss dieser Wohltaten gekommen. Aber das war nicht, damit die Jünger das Gleiche tun, sondern damit er sich beglaubigt, das so als Sohn Gottes. Und als er sie gespeist hat mit dem Wort, mit dem Brot vom Himmel, wie sagt er dann in Johannes 6? Ich kenne euer Herz. Ihr kommt nur, weil ihr wieder essen wollt. Aber wirket doch nicht für die vergängliche Speise. Dort hat er auch ganz klar die Prioritäten gesetzt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil der Druck immer größer wird, auch auf die Missionswerke, einfach zu Hilfswerken zu werden und das Evangelium kommt irgendwo ganz hinten rein. Das ist biblisch gesehen nicht richtig. Dann haben wir noch diese Punkte formuliert dort, mit wem wir die Zusammenarbeit ablehnen, aufgrund wieder von Gottes Wort, nicht von unserer Meinung. Das folgt aus dem, was ich eben gesagt habe. Wir lehnen die Zusammenarbeit mit Missionswerken ab, die zu Hilfs- und Sozialwerken umfunktioniert werden oder worden sind und mehr dann auch automatisch dadurch ein anderes Evangelium predigen. Nämlich das heute so verbreitete soziale Evangelium zur Transformation, zur Verbesserung dieser Welt. Und dies ist ein falsches Evangelium. Das ist nicht das Evangelium des Neuen Testamentes, dass wir die Welt verbessern sollten. Das ist ein anderes Evangelium, das Paulus so scharf verurteilt im Galater 1. Und zwar eben wird immer mehr dieses soziale Evangelium gepredigt, das durchaus begrüßt oder akzeptiert wird von den verschiedenen humanitären Organisationen dieser Welt, die das Ziel der Verbesserung dieser Welt herumtragen. Auch da klar, dagegen spricht das Wort Gottes. Wir sollen nicht mit Hintergedanken, mit Hinterlist den Leuten das Evangelium bringen, sagt Paulus zum Beispiel im 2. Korinther 4. Wir haben es nicht mit Hintergedanken, mit Hinterlist euch gebracht, mit irgendwelchen Dienstleistungen, damit ihr uns glaubt. Das ist klar vom Wort Gottes her abzulehnen. Weil es geht immer auf Kosten des Wortes vom Kreuz, wenn man so mit menschlichen Hilfen versucht, den Boden für das Evangelium vorzubereiten. Und wir lehnen die Zusammenarbeit mit Missionswerken ab, die auch in ein übergemeindliches Netzwerk eingespannt sind. Es gibt heute kaum noch eine einzige Mission, die nicht in ein übergemeindliches Netzwerk eingespannt sind, zum Beispiel die Evangelische Allianz. Und dadurch dann können sie diese Gütesiegel aufweisen, dass sie mit den Spendengeldern so und so umgehen und so weiter, verantwortet gegenüber dem Staat. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn angelangt? Verantwortet gegenüber den großen Hilfswerken der Landeskirche. Nach ihrem Standard sollen die evangelikalen Missionen wirken. Und wir lehnen die Zusammenarbeit ab mit Missionswerken, die den Auftrag des Herrn, welcher klar an seine Gemeinde geht, auf dem Missionsfeld oder auch hier in unserem Heimatland unabhängig von Ortsgemeinden wahrnehmen. Und es gibt viele, viele Organisationen sind entstanden in den letzten Jahrzehnten, die evangelisieren. Sie haben so ein gutes Ziel. Was sollen wir dagegen sagen? Sie evangelisieren, sie verteilen Bibeln, was auch immer. Völlig unabhängig, ohne Kontrolle von einer Ortsgemeinde, ohne dass sie kontrolliert sind oder unter der Autorität der Gemeinde stehen. Völlig unabhängig, sie entscheiden selber. Es ist gegen Gottes Wort. Das Ziel mag noch so gut sein. Und wir lehnen auch die Zusammenarbeit ab mit Missionen, die von Gemeinden getragen und unterstützt werden, welche aber von der bibeltreuen Ausrichtung in Lehre und Wandel abgewichen sind. Und das ist der nächste Punkt. Wir finden kaum mehr Missionen, das haben wir ja jetzt selber festgestellt, wo das nicht zutrifft. Die sich nicht öffentlich oder auch ganz heimlich von Gemeinden unterstützen lassen, mit ihnen zusammenarbeiten, von denen sie genau wissen, wie unsere Haltung ist, dass wir nie mit ihnen zusammenarbeiten würden. Aber mehr und mehr verheimlicht man es einfach. Und auch das ist ein großes Unrecht, weil das Wort Gottes beauftragt uns klar, dass wir uns von solchen Ausrichtungen abwenden sollen, dass wir sie meiden sollen, dass wir keine Zusammenarbeit mit solchen Werken anstreben sollen. Und dann noch diese letzte Bemerkung: Wir verpflichten uns dem Begriff bibeltreu. Für mich wird dieser Begriff immer schwieriger. weil so viele heute einfach diesen Begriff brauchen. Es ist völlig inflationär und alle haben den Eindruck, wir glauben an die Bibel, aber wir sind bibeltreu. Ja, ja, wir sind bibeltreu, aber was heißt denn genau das bibeltreu? Das gäbe auch eine stundenlange Auslegung, wie man das definieren könnte. Aber ganz kurz gesagt, bibeltreu für mich heißt, dem Wort Gottes glauben und gehorchen. Dem Wort Gottes glauben und gehorchen. Und dann ist klar, dann beginnen die Schwierigkeiten. Wir sehen das halt so und ihr seht das so. Genau, das ist dann die Schwierigkeit. Aber wir müssen zu dem, was wir lesen, zu dem, was wir verstehen, bei dem müssen wir bleiben. Und alles andere müssen wir aus nüchterner Distanz beurteilen. Und wenn wir das so sagen, wir verpflichten uns dem Begriff bibeltreu, das heißt dem Wort Gottes glauben und gehorchen, dann schließt das eine Zusammenarbeit mit folgenden Bewegungen von Anfang an aus. Es schließt die Zusammenarbeit mit pfingstlich-charismatischen Werken aus. Es schließt die Zusammenarbeit mit den modernen evangelikalen Werken aus oder eben den neo-evangelikalen Errichtungen. Alles, was in Richtung Emerging Church Theologie geht, das heute den ganzen Evangelikalismus durchsäuert hat, alles, was Richtung soziales Evangelium geht, das findet man ja nicht so auf Anhieb heraus häufig. Aber vielleicht ist es gut, wenn man etwas sensibilisiert ist durch diese typischen Begriffe vom sozialen Evangelium und der Emerging Theologie, wie eben missional, man spricht nicht mehr von missionarisch, sondern missional, von Transformation ist so ein beliebter typischer Begriff von gesellschaftsrelevant. Und damit schließen wir auch die Zusammenarbeit aus mit den Landeskirchen oder mit Werken aus dem Umfeld der Landeskirchen. Das ist, dort finden wir alle diese Richtungen kombiniert oft in unserer Zeit heute. Und wir distanzieren uns von jeglichen ökumenischen Bestrebungen und damit auch von der evangelischen Allianz. Die evangelische Allianz ist ja heute ein reines Vehikel zur Ökumene. Das sehen wir auch an diesem Kongress Ende Jahr von Campus für Christus, frischer Glaube. Eine Ökumene, die da praktiziert werden wird, wie die Schweiz das bisher nicht gekannt hat, in ganz großem Stil. Das kurz noch einmal als Zusammenfassung von dem, was Sie vorher ausgedehnter dargelegt haben. Und jetzt möchte ich noch schließen mit diesem letzten Abschnitt. Wir wollen nachher auch noch Zeit haben für Anregungen oder Bemerkungen. Aber diese letzten paar Punkte sind mir ganz, ganz wichtig. Wir wollen uns noch einmal fragen, warum ist es denn so? Warum befiehlt denn das Wort Gottes der biblischen Ortsgemeinde so eindringlich, eben mit Werken und Missionen aus diesen Kreisen, die ich genannt habe vorher, keine Verbindung zu pflegen? Warum diese eindringliche Warnung des Wortes Gottes? Wegen dem biblischen Prinzip des Sauerteiges. Das ist eine Hilfe, um das zu verstehen. Das Neue Testament warnt so eindringlich davor. Warum? Wenn ungesäuerter Teig sich mit Sauerteig vermischt oder vermischt wird, was entsteht dann? Natürlich, der Sauerteig wird ungesäuert. Nein, nie, 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 nie. Und die Christen haben oder glauben immer noch daran, wenn wir als ungesäuerter Teig uns mit Sauerteig verbinden, passiert höchstens das, dass der Sauerteig auch ungesäuert wird. Nein, Das ist eben genau das biblische Prinzip, warum das Wort Gottes uns so eindringlich wahrt. Es wird immer Sauerteig entstehen. Auch bei dir. Du bist nicht stärker als dieses biblische Prinzip. Ich bin nicht stärker. Ich kann nicht denken, ich verstehe es schon, aber für mich ist jetzt diese Beziehung oder diese Zusammenarbeit, das gibt diese und diese Gründe, ich werde schon stark bleiben. Nein. Nein, es kann nicht sein. Gottes Wort hat immer recht, wenn es uns davor warnt. Ich möchte den Vers noch einmal lesen aus 1. Korinther 15, der das auch sehr kurz und prägnant eigentlich auf den Punkt bringt. 1. Korinther 15, 33. Diese Warnung von Paulus, lasst euch nicht irreführen. Betrügt euch selber nicht, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir könnten auch sagen, schlechte Beziehungen oder schlechte Verbindungen verderben eine gute Gesinnung. Das ist eine biblische Tatsache. Gott weiß es besser als du und ich. Und darum diese eindringliche Ermahnung, dass wir uns absondern, aussondern, zusondern zum Wort Gottes. Oder denken wir auch an Psalm 1, der das so poetisch und so wunderschön auch formuliert. Wohl dem, gesegnet ist der, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen. Und wir wissen, dass die Psalmen mit Gottlosen nicht die Atheisten meinen, sondern die religiösen Menschen, die das Gesetz sehr wohl kennen, aber Gott ablehnen. Den Gehorsam dem Gesetz gegenüber ablehnen. Das sind die Gottlosen im Alten Testament, übrigens auch im Neuen Testament. Die Religiösen, die Namenschristen und so weiter. Dann habe ich da geschrieben, Beziehungen sind Berührungen. Beziehungen sind Berührungen. Das müssen wir uns sehr bewusst sein. Es ist klar wieder das Prinzip von Sauerteig. Damit sich Sauerteig weiter ausbreiten kann, braucht es Berührung. Und zwar zwischen dem Ungesäuerten und zwischen dem Sauerteig. Und eben, wenn wir Beziehungen haben, dann kommen wir in Berührung. Und zwar sowohl in Beziehungen aufgrund von Freundschaft, wie aufgrund einfach von Zusammenarbeit, von Dienstzusammenarbeit. Oder vielleicht noch ein anderes Bild, kennen wir auch alle, wenn ein gesunder Apfel auf der linken Seite einen faulen Apfel berührt, und auf der rechten Seite einen gesunden Apfel. Was passiert? Im Nu werden alle drei Äpfel gesund sein. Nein. Die Natur lernt uns etwas anderes. Es werden alle drei angesteckt sein. Aber so viele, auch bibeltreue, konservative Christen heute handeln genau nach folgendem Grundsatz. Sie sagen sich, solange andere Gläubige oder andere Gemeinden oder Missionswerke selber die gesunde biblische Lehre vertreten, so sollen wir und wollen wir uns nicht von ihnen trennen, nur aufgrund von ihren schlechten Verbindungen und Beziehungen zu anderen, mit denen wir selber nichts zu tun haben möchten. Versteht ihr das? Das ist genau die Grundhaltung. Die zieht sich durch. Ich rede jetzt nicht mehr von den modernen Gemeinden, ich rede jetzt von den bibeltreuen Gemeinden. Die zieht sich durch. Solange die anderen die gesunde Lehre vertreten, ist es für uns kein Problem, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Selbst wenn wir wissen, dass sie mit Leuten zusammenarbeiten, wo wir nie mit ihnen das tun würden. Das geht gegen Gottes Wort. Das Argument, das denn häufig kommt, ist von unserem Bibeltext von der Sonntagsserie, 2. Korinther 6, 14 zum Beispiel, wo wir ja gelesen haben, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn eben, was hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat Licht mit Finsternis zu schaffen? Zieht nicht an einem fremden, gemeint ist ein fremdartiges Joch, wo ich eigentlich gar nicht darunter gehöre, mit Ungläubigen. Das ist das Argument, dass sie sagen, wir können sehr wohl mit Gläubigen zusammenarbeiten, die hinter dem Wort Gottes stehen, wie wir das verstehen. Was ist die Antwort darauf? Wieder das biblische Prinzip des Sauerteiges. Zusammengejocht sein mit ungesäuertem Teig, mit einem Sauerteig, wenn wir das selber sind, werden wir, ist eine Frage der Zeit, durchsäuert sein. Und das will man nicht mehr wahrhaben. Es gibt noch ein anderes Bild oder Prinzip, das die Bibel lehrt. Wir könnten dem sagen, das Prinzip der Identifikation. Beziehungsweise, dass man schuldig werden kann durch fremde Sünden. Das ist ein klar vom Neuen Testament gelerntes und auch davor gewarntes Prinzip. Wenn wir in Beziehungen und Zusammenarbeit mit unguten, unbiblischen Gemeinden oder Werken treten, dann werden wir schuldig wegen ihrem Ungehorsam und Sünde. Also wir machen uns ihrer bösen Werke teilhaftig, sagt das Wort Gottes. Und mit dieser Schuld, die wir auf uns laden, stecken wir wiederum andere an, die mit uns in Beziehung und Zusammenarbeit stehen und die sich nicht von uns trennen. Das muss uns bewusst sein. Das ist klare biblische Lehre. Lesen wir zum Beispiel 2. Johannes, 2. Johannes, Vers 9 bis 11. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, gemeint ist das ganze Wort Gottes, und nicht am Wort bleibt, nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wir sehen hier übrigens, entscheidend ist das Bleiben. Das Bleiben. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, diese Überzeugung nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Wir wissen, mit Grüßen war gemeint, dass man ihn an den Tisch heißt und mit ihm zusammen ist und er einfach eine enge Beziehung so aufbaut. Den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Wer mit ihm zusammenarbeitet, nein, wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und ich möchte noch einmal betonen, mit Grüßen ist hier nicht ein freundlicher, aber distanzierter Gruß gemeint und ihm sogar etwas Gutes wünschen, sondern mit Grüßen biblisch ist in eine Beziehung treten gemeint, in Berührung kommen. Sei das jetzt auch jetzt bildlich mit dem Bruderkuss, wie die Begrüßung ja häufig war im Orient. Wirklich in Beziehung treten. Der macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ob ich das will oder nicht. Oder auch aus Offenbarung 18, wieder das gleiche Prinzip. Ist ja nur ein Zitat aus dem Alten Testament, auch im Alten Testament unzählige Male dargelegt, diese Lehre, von der wir es jetzt haben. Wir haben es kürzlich gehört, vielleicht erinnert ihr euch noch, 5. Mose 7. Eve hat das kürzlich einmal uns vorgelesen, was das Volk Israel mit dem ganzen Volk im Land, wo Gott sie herführt, tun sollen. Wie sie umgehen sollen mit ihm. Und was passiert ist, sie haben es nicht gemacht. Kurze Zeit später war der ganze Götzendienst in Israel drin. Das ganze Prinzip vom Sauerteig ist ein hochgewertetes Thema im Alten Testament, weil dort das Heilige und das Unheilige so unmittelbar sichtbar waren, wie Gott gewarnt hat, Heiliges mit Unheiligem zu vermischen. Es hat den sofortigen Tod und das sofortige Gericht nach sich gezogen. Heute ist es nicht mehr so. Wir leben ja in der Gnadezeit. Gott wird schon gnädig sein. Nein, er warnt uns davor, genau wie im Alten Testament. Er wird nicht sofort richten, das stimmt. Er ist langmütig und gibt uns Gelegenheit, einzusehen, zu verstehen und auch Buße zu tun. Offenbarung 18, 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, aus Babylon, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Und ich kann euch sagen, das ist genau das Gericht, das über die evangelikale Welt kommt. Die Plagen. Die sehen ganz unterschiedlich aus, aber die werden kommen. Und die sind oft schon da. Es ist noch nicht ausgereift. Aber je mehr sich dieses ganze Gebilde der Weltkirche entwickelt, es wird ein furchtbares Erwachen sein, wenn diese Plagen über die Christenheit, die es wissen müsste, hereinbrechen wird. Damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Oder auch noch einmal ein Vers, 1. Timotheus 5, ganz persönliche Instruktion von Paulus an Timotheus. 1. Timotheus 5, Vers 22. Hier etwas in einem anderen Zusammenhang, einsetzen zum Dienst zum Beispiel, aber wo wieder das Prinzip gelehrt wird der Identifikation. Wenn ich jemand aufnehme, grüße, Beziehung mit ihm pflege, identifiziere ich mich ein Stück weit mit ihm und auch mit seinen Sünden und mit seinem Ungehorsam Gott gegenüber. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Was ist die größte Verführungsgefahr für die bibeltreue Gemeinde heute und auch für den einzelnen Gläubigen? Wir haben das mit den Brüdern im Brüderkreis auch schon mehrfach besprochen in letzter Zeit. Was ist die größte Verführungsgefahr für uns als bibeltreue Gemeinde? Sie geht nicht von den Ungläubigen aus. Sie geht auch nicht von den Namenschristen aus. Sie geht nicht einmal von den modernen, weltförmigen Christen aus oder von den Charismatiken oder von den Leuten aus der Emerging Church. Da bin ich überzeugt. Nicht von dort geht für uns die größte Verführungsgefahr aus, sondern die größte Gefahr geht für uns aus von eifrigen, dienenden, evangelisierenden, bibeltreuen Gläubigen, die mit verweltlichten Christen, mit der verweltlichten Christenheit Umgang pflegen, Beziehungen pflegen, zusammenarbeiten. Das ist die eigentliche Gefahr für uns. Weil das andere erkennen wir, die allermeisten von uns, erkennen das von Ferne. Wenn jemand eben mit dem ganzen Gedankengut der Emerging-Theologie daherkommt oder auch mit dem modernen Gedankengut der modernen Gemeinden und so weiter, mit dem Worship und all das, da sind wir sensibilisiert, das kennen wir. Aber wenn uns jemand beeindruckt in seinem Wirken, in seinem Eifer für den Herrn, dann ist das eine große Gefahr, wenn dieses Werk oder diese Person auf der anderen Seite, vielleicht sogar heimlich, mit all diesen genannten Bewegungen zusammenarbeitet, keine Berührungsängste hat. Das ist die eigentliche Gefahr. Auch da wieder viele Bilder bekommen wir vor Augen gemalt im Alten Testament. Das können wir jetzt heute nicht mehr anschauen, aber lest doch die Geschichten der Könige Israels, wie aufschlussreich, gerade in dieser Beziehung. Zum Beispiel von den guten Königen, wie das im Josaphat finden oder auch in seinem Vater Asa. Gute Könige. Und wie sie durch schlechte Beziehungen massiv geschädigt wurden. Unverständlich, ein König wie ein Josaphat. Und wie er plötzlich von dem abgöttischen König Ahab mit seiner Frau Isabel, wie er plötzlich Beziehungen eingeht, sich sogar verschwägert mit ihm, ihn quasi anhimmelt, den Ahab, weil er mit ihm quasi in den Krieg ziehen kann. Was kommt dem Josaphat in den Sinn? Und wie sich das ausgewirkt hat auf sein Leben. Oder auch das herrliche Beispiel des fünftletzten Königs von Juda, diesem wunderbaren König Josia. Dort einfach als Positivbeispiel der Josia, wie er festgeblieben ist. Ganz am Schluss seines Lebens hat er dann auch noch leider plötzlich sehr eigenwillig gehandelt. Aber in Bezug auf das sich rein bewahren vor Gott, in Bezug auf das Ausräumen jeglichen Götzendienstes, kein König wie Josia vor ihm und auch nach ihm. Und ich kann euch sagen, es wird einem mulmig, wenn man liest, was er alles ausräumen musste. Das ist unerhört. Lest das mal, 2. Könige 23, vor allem Kapitel 23, wie Juda angefüllt war bis zu oberst unter das Dach mit Götzendienst. Juda, man glaubt es fast nicht. Er musste auch all die Götzen auswerfen, die wer eingeführt hatte? Salomo. Mehr als 300 Jahre vor ihm. Und sie waren nicht nur immer noch in Juda und in Jerusalem und im Tempel und auf dem Altar, diese Götzen. Sie haben sich noch vermehrt, ins Unermessliche fast. Josia hat alles radikal ausgeräumt. Mir ist das einfach kalt den Rücken hinuntergelaufen, als ich das wieder gelesen habe und mir überlegt habe, das unermessliche Gericht am Volk Israel, auch durch all die Jahrhunderte hindurch, durch den Holocaust hindurch, dieses unermessliche Leid. Man versteht es ein bisschen, man versteht es immer besser, wenn man das liest, sich bewusst wird, das auserwählte heilige Volk Gottes zur Zeit des fünftletzten Königs, mit was das dieses Land gefüllt war. Und Gott hat es ihnen oft gesagt und gewarnt, wenn ihr das zu tun beginnt, nur schon. Und sie haben es nicht zu tun begonnen, sie haben es über Jahrhunderte gesteigert, 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 bis es nicht mehr zu steigen war, der Götzendienst. Man versteht etwas, dieses gewaltige Gericht über dieses Volk. Und Das Traurige ist ja, das Höchste steht ihnen noch bevor. Das schrecklichste Gericht kommt noch auf sie zu. In der Trübsalzeit, in der Zeit der Bedrängnis Jakobs. Ich sage das nur, damit wir uns keine Illusionen machen. Wir sind nicht besser. Die heutige Christenheit steht am genau gleichen Punkt wie Judäa, Jerusalem zur Zeit Josias. Es ist angefüllt bis oben mit Götzendienst, mit Götzen, mit Fremden, das nicht hineingehört. Meinen wir, Gott werde anders verfahren mit dem auserwählten Volk des Neuen Testamentes, wo Jesus sein Blut vergossen hat dafür? Nein, es wird auch ein schreckliches Gericht sein. Gott meint es ernst, auch mit dieser Thematik von den Beziehungen, von dem Absondern, von sich reinigen, von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Wir können nicht hier sitzen und denken, Gott ist gnädig, ich bin erlöst, ich bin wiedergeboren, alles andere kommt automatisch. Das ist auch das ein großer Selbstbetrug. Wir müssen uns aktiv prüfen, unsere Beziehungen prüfen. Und ich möchte einfach ganz zum Schluss noch kurz sagen und auch bekennen, ich persönlich habe viele Fehler gemacht, bin unvorsichtig gewesen. Das möchte ich einfach klar bekennen. Gerade zum Beispiel mit dem Missionswerk Friedensbote habe viel zu lange eigentlich ihnen Tür und Tor geöffnet. Wir haben ja mindestens 6 Brüder bei uns gehabt zum näher kennenlernen, zum Übernachten und so weiter. Und ich kann aber auch sagen, ich habe das eigentlich aus offenem Herzen, aus aufrichtigem Herzen gemacht, weil ich an das Gute geglaubt habe. Und sie machen ja auch viel Gutes. Aber das, was wir dann herausgefunden haben über ihre Beziehungen, ja, das hat mich tief gedemütigt. Warum ging es so lange, obschon ja schon lange gewisse Vorbehalte und Verdachte da waren? Und ich möchte auch erwähnen, auch gerade zum Beispiel bei einem Werk wie dem Gürtli, wo ich auch lange Zeit eine recht enge Zusammenarbeit hatte, auch an der Bibelschule dort lehrte. Es ist einfach klar geworden plötzlich, dass sie eine ganz andere Sicht haben, weil sie eben sie sehen sich gar nicht als Gemeinde, sondern unter der Landeskirche mit allem drum und dran, mit der Mission, die eine wirklich ökumenische Mission ist, wo wir nie und nimmer mit ihnen zusammenarbeiten können. Ich habe es lange Zeit nicht wahrgehabt und habe gedacht, es ist doch schon geistlich noch so vieles gesund. Und das stimmt. Und sie machen so viel Gutes. Aber sie haben eine sehr eigenwillige Sicht auf das Wort Gottes. Und wenn sie unter der Landeskirche sind, dann machen sie halt auch die Kindertaufe. Und dann versuchen sie das zu argumentieren, das ist sinnlos, man findet kein Argument für die Kindertaufe. Aber sie vertreten das dann durch und durch. Und sie vertreten auch die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Allianz. Wenn wir da Gelegenheit haben, Gutes zu tun, warum sollten wir das nicht tun? Es ist nicht richtig, das möchte ich einfach sagen, von mir her, weil ich das lange auch nicht wahrhaben wollte. Und damit möchte ich in keiner Weise all das Gute mindern, was zum Beispiel ein Werk auch wie sie tun. Aber es heißt nicht, dass wegen dem vielen Guten, das sie tun, dass es weise ist, wenn wir all das andere vergessen und ihre Nähe suchen und die Zusammenarbeit für uns kein Problem wäre. Es wäre nach dem Wort Gottes nicht richtig. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber ich muss es einfach sagen, damit es ausgesprochen ist. Ja, jetzt wäre noch Gelegenheit, Zeit, ein bisschen für Fragen oder Bemerkungen oder Richtigstellungen. Ich bin froh, wenn ihr das wirklich durchdenkt, selber auch prüft, die Bibelstellen lest. Unser Überleben als Gemeinde in dieser Zeit, in der wir leben, hängt von diesem Thema ganz stark mit ab. Das ist meine Überzeugung.